Deswegen weiß ich gar nicht, ob ich von dem erzählen soll.
Aber es ist einfach, bleibt unter uns.
Ja, es ist genau. Nein, es ist ein sehr faszinierendes Projekt für mich.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Edofunk. Ich bin Christian.
Und ich bin Anna. Schön, dass du mit dabei bist. Christian, sag mal, hast du eigentlich schon Pläne für die Weihnachtsferien?
Puh, das ist eine sehr gute Frage. Eigentlich neben anstehenden Korrekturarbeiten jetzt noch nicht wirklich so. Ich habe da ehrlich gesagt ein wenig auf dich gehofft, Anna. Hast du irgendeinen Tipp für mich? Was könnte man denn da so machen?
Ja, da kann ich dir, wenn es dich ins wunderschöne Oberösterreich nach Linz verschlägt, könnte ich dir das Ars Electronica Center empfehlen.
Electronica Center, aha, das hört sich ja schon mal ganz interessant an. Was ist denn das?
Du, ich war natürlich dort schon Besucherin, aber ich glaube, es ist besser, unser heutiger Gast erzählt dir kurz, was man in diesem Museum alles erleben kann.
Welch Zufall, wer ist es denn?
Nicole Grüneis.
Hallo Nicole, schön, dass du da bist.
Hallo.
Nicole, würdest du dich bitte bei unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen? Wer bist du, was machst du?
Ja, sehr gerne. Dankeschön für die Einladung. Mein Name ist Nicole Grüneis. Ich leite Bildungs- und Kulturvermittlung im Ars Electronica Center, jetzt mittlerweile schon seit vielen, vielen Jahren. Die Bildung und Kulturvermittlung ist meistens eine Abteilung, die für viele Menschen jetzt nicht so am Schirm steht. Wenn man jetzt über ein Museum nachdenkt, viele kennen natürlich das Direktorium und Sammlungsleitungen und so. Aber die Bildung und Kulturvermittlungen sind meist etwas unsichtbar in diesem Konstrukt. Dafür haben sie ganz eine wichtige Aufgabe, nämlich die, dass, also vor allem bei uns im Museum, im Ars Electronica Center, ist es so, dass meine Abteilung dafür zuständig ist, so diese Narrative und Storylines zu den Inhalten zu entwickeln. Wir überlegen uns, dass wenn wir jetzt eine bestimmte Technologie ausstellen, dass wir wo wir bei den Besucherinnen andocken können und um die Technologie möglichst begreifbar zu machen. Wir entwickeln Workshops, und Touren und ja, entschuldige
es,
bitte.
Es ist also kein normales, kein herkömmliches Museum, so wie man das vielleicht irgendwie kennt. Was macht dein Museum so besonders?
Also mein Museum macht so besonders, weil wir jetzt nicht unseren Besucherinnen die Hände am Rücken zusammenbinden und nichts angreifen dürfen. Das ist ja voll oft so, bitte nichts berühren. Bei uns ist das der ausdrückliche Wunsch, also hingreifen ist ein Imperativ. Unser Museum macht so besonders, weil wir, ich fange ganz anders an. Ich fange so an, dass wir uns als Ars Electronica Center Museum der Zukunft nennen. Obwohl das eine kleine Lüge ist. Denn, also wir sind eigentlich kein Museum. Es gibt ja da ganz strenge Richtlinien von der ICOM, von dem International Council of Museums, und die sagen, ein Museum braucht eine Sammlung, ein Museum muss bewahren, und das ist halt was wir nicht haben. Was wir aber haben, und das ist das, was auch zu den Kriterien eines Museums schon gehört, ist, dass wir vermitteln. Und das Vermitteln ist halt diese Core-Task, die wir haben, und das schon seit Beginn von dem Museum. Und zuerst das erste Mal aufgesperrt haben wir 1996, wo wir uns schon so als Mission auf unsere Kappe geschrieben haben, dass es wichtig ist, mit den Besucherinnen in Dialog zu treten. Und in unserem Museum geht es ja um neue Technologien, geht es um Zukunftstechnologien oder geht es um Szenarien, wie die Zukunft ausschauen kann. Und da aber ist immer der Mensch im Mittelpunkt. Und das finde ich schon besonders, weil wir sind nicht wie ein Technologiemuseum, wo wir die Technologie beschreiben, sondern bei uns geht es darum, darüber zu sprechen, wie die Auswirkungen von Technologie auf die Gesellschaft ist.
Interessant, ja.
Nicole, ich habe ja von dir die Möglichkeit bekommen, mir die einzelnen Ausstellungen bei euch im Ars Electronica Center anzusehen und auch die dazugehörigen interaktiven Stationen auszuprobieren. Und ziemlich begeistert war ich davon, dass die modernste Kunst und Technik in einer ganz anschaulichen und verständlichen Form präsentiert wurde. Könntest du jetzt unseren Hörerinnen und Hörern ein bisschen erzählen, welche Bereiche ihr im Ars Electronica Center abdeckt oder aufbereitet habt?
Ja, wir haben im Moment einen großen Bereich, wo es um künstliche Intelligenzsysteme geht. Künstliche Intelligenz ist eine Technologie, die jetzt so den Mainstream in den letzten Jahren erreicht hat. Mhm. Wo man dazu sagen muss, künstliche Intelligenz gibt schon sehr, sehr lang, schon seit den 50er Jahren. Aber da hat die breite Öffentlichkeit noch nichts davon gewusst. und ja, erst so in den letzten Jahren ist diese Technologie zu den Otto-Normalverbrauchern übergeschwappt. Und für uns ist es wichtig, dass, wenn jetzt plötzlich so ein Begriff auftaucht wie künstliche Intelligenz und in den Zeitungen steht und in den Medien groß diskutiert wird und überall aufgegriffen wird, dass wir versuchen, den Begriff zu erklären und begreifbar zu machen. Und unsere Art und Weise, wie wir Dinge begreifbar machen, ist, dass wirklich in dieser Doppeldeutigkeit des Begriffes die Dinge einfach angreifen zu lassen, die reinschauen zu lassen, aufmachen zu lassen, um so ein Verständnis für das zu kriegen, mit dem wir halt da permanent konfrontiert sind. Und das ist schon unser Hauptzugang, dass wir sagen, wir wollen jetzt Technologie nicht auf irgendein Podest heben und uns das eh mit verschränkten Armen am Rücken von der Distanz anschauen und drüber sinnieren, sondern wir wollen das hands-on haben. Mhm. Und somit einen Einblick in das geben, was es tatsächlich ist. Weil das Bild, was oft von Technologie, vor allem auch von künstlicher Intelligenz, medial kolportiert wird, ist halt nicht immer sehr realistisch. Also das ist ein Bereich. Wir haben einen großen Bereich jetzt vor allem im letzten Jahr, wo es darum geht, über das Anthropozän zu sprechen. Das Anthropozän ist ja quasi die Ära auf diesem Planeten, wo der Mensch den größten Einfluss auf das System hat. Und ja, also man kann es ja auch mit kräftigeren Worten beschreiben. Also die Klimakrise, wir reden auch von der Klimakrise. Haben wir unterschiedliche Ausstellungsbereiche, wo wir auch Lösungsvorschläge anbieten. Es gibt ja Möglichkeiten, wie man Dinge bewältigen kann, auch diese Katastrophe, die jetzt vor unseren Augen schwebt, kann man lösen und auch sehr häufig gibt es da technologische Lösungen dazu und über die möchten wir sprechen. Dann haben wir natürlich wie immer Medienkunst und interaktive Möglichkeiten, sich mit den Themen auseinanderzusetzen. Wir haben aber auch Ausstellungsbereiche, wo es um neue Materialien geht, um Materialien, die jetzt gerade nur in der Forschung schweben und so noch nicht Anwendung finden in unserem Alltagsbereich, aber in Zukunft und unsere Umgebung bestimmen werden. Das sind Metamaterialien, das sind ganz neue Materialien, die Kunststoff ähneln, aber aus Früchten zum Beispiel sind. Also da gibt es ganz tolle Ansätze und über das möchten wir in unseren Ausstellungen sprechen.
Und kann man das dann auch wirklich, das ist ja vorhin schon mal gesagt, anfassen ist ausdrücklich erwünscht. Ja. Kann ich das dann anfassen oder vielleicht auch so den Herstellungsprozess irgendwie beeinflussen? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Also wir haben gerade, was die Materialien angeht, haben wir natürlich viel Anschauungsmaterial und haben auch Einblicke in Entstehungsprozesse. Wir haben ja auch unterschiedliche Technologien hier, Produktionstechnologien wie 3D-Drucker oder Lasercutter, die ja bei neuen Materialien eine große Rolle spielen, weil sie einen ganz neuen Zugang zur Produktion von Objekten bieten.
Mhm. Aha. Du, ich habe jetzt vorhin schon mal ganz kurz auf deiner Website quasi gespickt und bin da auf etwas sehr Interessantes gestoßen. Das ist natürlich bei den Highlights und für die anstehende Adventszeit. Für mich interessant war da Deep Space Special, die virtuelle Krippe. Mhm. Kannst du uns dazu kurz was sagen? Was ist das eigentlich?
Ja, also dazu muss ich erklären, was der Deep Space ist. Und der Deep Space ist ein Raum, den unsere Forschungsabteilung entwickelt hat, das Future Lab. Das ist ein Raum, wo auf 16 mal 9 Metern Wand- und Bodenprojektion stattfindet, die zweidimensionale, aber dreidimensionale Bilder ermöglicht. Und dadurch, dass das halt auf Wand und Boden ist, kann man da eintauchen, quasi gefühlt in das Bild eintauchen. Diesen Effekt nennt man Immersion. Kennt man jetzt vielleicht in den letzten Jahren durch die VR-Entwicklung, also die Virtual Realities oder Augmented Realities, da ist dieser Begriff immer mehr aufgetaucht. Aber dieser Raum ist wirklich besonders, weil der halt so viele Möglichkeiten anbietet. Du hast es jetzt von der virtuellen Krippe erwähnt. Das bedeutet, wir haben da Bildmaterial hoch auflösend. Also in dem Fall 8K und das auf 16 mal 9 Meter und 3D, und da kann man halt wirklich ganz nah an Dinge ran, an die man sonst nicht so nah rankommt. Also die Krippe im Dom ist jetzt was die Linzerinnen vielleicht kennen. In unserem Mariendom steht eben die Domkrippe, und die kann man eben da erfahren. Das ist aber wirklich nur ein Anwendungsgebiet. Wir haben schon Tränen in den Augen von Sammlungsleiterinnen gehabt, weil die ihr Objekt, sowas wie die Saliera zum Beispiel, die man ja als Besucherin ja immer nur hinter Glas und so anschauen kann und halt sehr kleinteilig ist, da auf 16 mal 9 Meter anschauen, und da sieht man jeden Kratzer, und jeder Kratzer auf so ein Objekt erzählt halt immer eine riesengroße, tolle Geschichte. Und ja, so kommt man halt den Objekten ziemlich nah. Und wir zeigen eben auch Gigapixel-Fotografien, wo man ja futzig kleine Details anschauen kann. Und man kann Medienkunst erleben, und das ist halt mit dieser 3D-Möglichkeit, haben wir ja da im Deep Space ja wirklich auch Projekte, wo man das Gefühl hat, man wird da jetzt wirklich ins Bild reingesogen, und diese Wände um mich lösen sich auf und existieren plötzlich immer, weil das so ein unendlicher Raum wird. Also das beschreibe ich jetzt irgendwie mit einer Begeisterung, weil ich die Begeisterung empfinde, wenn ich da drinnen bin und halt auch die Kombinationsmöglichkeit auch mit klassischer Musik halt da ein Erlebnis bietet, das dann wirklich hängen bleibt.
Mhm. Nicole, für welche Altersgruppe würdet ihr jetzt grundsätzlich sagen, habt ihr Angebote?
Also wir starten unsere Angebote ab 4 Jahren. Da fangen wir im Kinderforschungslabor an, das ist für 4 bis 8 Jahre. Das Kinderforschungslabor ist ja auch ein Herzstück vom Museum, weil hier bieten wir eigentlich die Themen des ganzen Hauses so geschrumpft, also nicht im negativen Sinne, sondern eigentlich im positiven Sinne, auf einen Ausstellungsbereich für diese junge Zielgruppe an. Aber grundsätzlich gehen unsere Angebote bis über 100. Also das lässt sich vom Alter her nicht einschränken. Aber jetzt, wenn es um Schulprogramm geht und unser Bildungsprogramm für Bildungseinrichtungen, da starten wir eben mit der Elementarpädagogik ab 4 Jahren und bieten natürlich was für die Primarstufe, für die Sekundarstufe und bieten natürlich auch für Studierende Programme an.
Ja, sehr interessant. Und du hast uns ja jetzt vorhin schon ein paar tolle Projekte vorgestellt. Gibt es jetzt daneben vielleicht noch dieses eine Projekt, das dir besonders am Herzen liegt, dein Lieblingsprojekt bei euch?
Es ist, dadurch, dass die Projekte natürlich ja immer wieder wechseln, verändern sie meine Lieblingsprojekte auch. Und ich habe ein Lieblingsprojekt, was aber jetzt leider bald wieder zurückgegeben werden muss. Das war eine Leihgabe. Deswegen weiß ich gar nicht, ob ich von dem erzählen soll. Aber es ist einfach...
Bleibt unter uns.
Ja, es ist genau. Nein, es ist ein sehr faszinierendes Projekt für mich, weil es ist in unserer AI Meets Music Ausstellung, wo wir grundsätzlich einen Bogen spannen von ganz frühen Musikautomaten, die es im 11. Jahrhundert schon gegeben hat. Also es hat im 11. Jahrhundert schon, so wie es wir jetzt nennen, Roboter gegeben, die von selbst Musik gespielt haben. Und in dieser Ausstellung zeigen wir halt eben so einen Automaten bis hin zu einem Klavier, das mit künstlicher Intelligenz selbst komponieren kann und von KI komponierte Musikstücke spielt. Und was mich so fasziniert, ist natürlich auch dieses KI-Piano, aber vor allem eben dieser Musikautomat, der von einem Künstler nachgebaut worden ist. Das ist das Instrument, das von selbst spielt und ist unpackbar, wenn man davor steht. Das ist so ein mechanisches Ding, das ein Rekorder und ein Player ist. Also ich kann da, indem ich so eine Sonnei, das ist so ein Blasinstrument, so ein arabisches Blasinstrument, indem ich meine Finger in so Ringe einhänge, die gleichzeitig einen Mechanismus auslösen, wo je nachdem, wo ich mit meinem Finger ein Loch zuhalte von diesem flötenähnlichen Instrument, eine Markierung auf einer Walze erfolgt. Also somit wird das, was ich spiele, aufgezeichnet. Wenn ich dann in einem weiteren Prozess die Markierungen aushöhle und dann in einen Recorder einspanne, den es auch gibt, dann kann dieses Instrument plötzlich von selbst spielen mit einem Hydraulikmechanismus. Und das ist wirklich faszinierend. Also da steht man davor und es fängt zu spielen an. Und ja.
Allein deswegen muss ich da unbedingt hin.
Ja, eben, ja, das denke ich mir ja auch. Und es gibt aber schon noch ein zweites Projekt, das irgendwie so voll die Juxtapose zu dem ist, also voll das Gegenteil ja auch ist, weil es eben gar nicht mechanisch ist. Und bei dem Mechanischen haben wir ja immer das, dass diese Nachvollziehbarkeit, wie jetzt eine Bewegung stattfindet, so schön gegeben ist. Da kann ja zuschauen, wie eine Bewegung jetzt zustande kommt. Und das, was jetzt mein zweites Lieblingsprojekt ist, ich muss jetzt mich stoppen, weil wenn ich von meinen Lieblingssachen rede, dann höre ich nie auf. Das ist unsere Roboterinstallation in unserem Machine Learning Studio. Das heißt Contact. Und Contact ist ein Roboterarm, der, also ein Industriearm, ein Industriearmroboter, der hinter Glas sich befindet und auf vorbeigehende BesucherInnen reagiert. Und das Faszinierende dabei ist, es ist offensichtlich ein Industriearmroboter, der ist gar nicht irgendwie beschönigt, vermenschlicht, dekoriert oder so, sondern der pure Industriearmroboter. Und den sind aber Bewegungen einprogrammiert, die an Lebewesen erinnern. Also der folgt mit seinem Arm den vorbeigehenden Besucherinnen und bleibt stehen und macht so Mikrobewegungen, die uns sofort an was Lebendiges erinnern. Und man steigt direkt in Beziehung mit diesem Roboter. Und das ist total schräg und das ist das, was mich zum Beispiel an Robotik so fasziniert. Das ist unser psychologische Need, mit Lebendigen in Kontakt zu treten. Und wir stülpen jeden Ding, und sei es nur so elektronisch, technologisch, stülpen halt sofort diesen Wunsch nach was Lebendigen über. Mhm. Und dieser Roboter steht natürlich da, weil es eine interessante künstlerische Installation ist, aber hat ja nur einen ganz anderen interessante Aufgabe. Wir haben nämlich in unserem Machine Learning Studio für das Robo-Psychology Lab von der JKU da einen Studienbereich eingerichtet. Und es wird dort mit diesem Medienkunstprojekt werden dort Studien betrieben. Also es werden dort Besucherinnen und Besucher beobachtet von Studierende und WissenschaftlerInnen vor dem Robo-Psychology Lab, um zu schauen, was brauchen Menschen, um eine soziale Präsenz von einem technologischen Gerät zu vermuten. Also was braucht man, um in Interaktion zu treten, um Gefühle aufzubauen. Und das finde ich halt auch voll einen interessanten Aspekt.
Nicole, du hast jetzt so viele spannende Dinge erzählt, dass man wirklich Lust bekommt, gleich zu euch zu fahren und das Museum oder eure Ausstellungen zu besuchen. Aber was machen jetzt Zuhörerinnen und Zuhörer, die einfach weiter weg wohnen und nicht die Möglichkeit haben, euch mit der Klasse zu besuchen? Gibt es da Möglichkeiten?
Ja, wir haben ja in der Pandemiezeit uns diesen Zeitgeist natürlich auch hingegeben und haben digitale Programme angeboten. Wir haben das Home Delivery Services genannt und haben eben für Schulklassen unsere Workshops und zum Teil Führungen als Digitalprogramme in unser Angebot gestellt. Und das sind natürlich Angebote, die wir gesagt haben, die möchten wir weiterhin behalten, weil wir auch einen Mehrwert darin sehen. Und da kann man zum Beispiel eine KI und Du-Tour durch unsere Ausstellung machen, also wo man von künstlicher Intelligenz und ihre Anwendungsbeispiele im Alltag erfährt, bis hin zu unserem Future Matters Workshop, wo es eben um Zukunftsmaterialien geht, die kann man digital konsumieren.
Super. Und Kontakte findet man dazu auf eurer Webseite, oder?
Genau. Kontakte sind auf unserer Webseite ganz unkompliziert, ganz normale Buchungen, Geneva, unser Buchungsservice. Und sollte es irgendwie, wir sind natürlich auch immer wieder mal flexibel, wenn spezielle Anfragen kommen, also wenn jetzt zum Beispiel Pädagoginnen sagen, wir hätten da so einen Schwerpunkt und ein Spezialgebiet, dann schauen wir auch gern, dass wir einen Themencocktail rühren und einen speziellen Fokus machen, wenn das erwünscht ist.
Mhm. Also ich bin ja grundsätzlich erstmal extrem geflasht von dem Ganzen. Was mir jetzt natürlich noch ganz besonders im Gedächtnis geblieben ist, das ist der nette Terminator da bei euch. Ja? Also dieser kleine Roboter mit dem Arm, der so die Menschen irgendwie so nachahmt mit den Mikrobewegungen, die du gesagt hast. Das finde ich sehr, sehr cool. Mhm. Und man hört deine Begeisterung ganz deutlich raus. Und du bist da jetzt ein Digital Native. So, Nicole, wenn du eine App wärst, welche würde das
sein? Also, danke, ich bin kein Digital Native. Ich bin die Generation noch, weil ich bin auch schon über 40. Also, ich bin kein Native. Aber welche App wäre ich gern? Ich wäre gern eine Augmented Reality App.
Und welche? Da gibt es ja die Sand am Meer.
Ja, das sind nur so Spielereien. Also ich mag ja die Überlagerung der Realität mit Fiktionen oder erfundenen Dingen. Und da gibt es zum Beispiel die App Weird Cuts, wo man mit Fotos bestimmte Formen in die Realität rein setzen kann. Und das ist eine kreative App, aber sowas wäre ich gerne, ja. Also wo ich Versatzstücke der digitalen Welt künstlerisch herschnipseln könnte und in die reale Welt setzen könnte. Das wäre ich gern. Aber genau, nochmal zurück zum Digital Native. In meinem Alltag verwende ich natürlich Apps, aber die App, die ich am meisten verwende, ist, glaube ich, was am allersimpelsten ist, und das ist eine Radio-App. Also ich glaube, die ist, wenn ich meine Nutzungszeit auf meinen Geräten mal anschaue, dann wäre das die App, die ich am meisten nutze.
Liebe Nicole, vielen Dank, dass du heute bei uns zu Gast warst. Wir haben die Zeit mit dir und das Gespräch mit dir sehr genossen.
Ja,
vielen Dank auch nochmal von meiner Stelle hier. Danke.
Ja, herzlichen Dank, dass ihr an uns gedacht habt und dass ihr mich da eingeladen habt. Und ich hoffe doch, wir erreichen ein paar Lehrer und Lehrerinnen da draußen und wir sehen uns im Museum oder digital.
Ich freue mich jetzt schon drauf.
Schön, danke schön.
Danke dir, Nicole. Ciao.
Ciao.
Ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, das Ars Electronica Center ist ein top aktuelles Museum. Es ist modern und zukunftsorientiert und es ermöglicht ein Eintauchen in die Zukunft.
Ja, du, vor allem, das ist jetzt kein typisches Museum, so wie es ich mir vorstelle. Also keine alten, verstaubten Gegenstände irgendwo aus dem tiefsten Mittelalter. Beziehungsweise, ja doch, aber völlig neu präsentiert. Also ich kann mir das super vorstellen, dass ich mir das anschaue und vielleicht sogar ja, im Klassenverband mit einer Klasse mal wandertagsmäßig oder so. Also ich werde mir das auf keinen Fall durch die Lappen gehen lassen. Ich freue mich jetzt schon drauf.
Und das Tolle ist natürlich für die Hörerinnen und Hörer, die nicht in der unmittelbaren Nähe wohnen, dass es auch virtuelle, digitale Angebote gibt, um Museum kennenzulernen.
Ja, sehr cool. Ja, also wirklich ein Museum der Zukunft. Gefällt mir. Bist du vielleicht unser neuer spannender Gast? Hast Ideen für faszinierende Themen? Dann schreib uns eine Nachricht auf www.edufunk.eu. Wir freuen uns auf dich.
Besucht uns auch gerne auf unseren Social-Media-Kanälen Facebook, Insta und Twitter. Weitere Infos zu unserer heutigen Folge findet ihr wie immer in den Shownotes. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Bis dann, ciao.